Vor kurzem saß ich im Auto mit jemandem. Wir unterhielten uns so über Dinge, die geschehen sind, auch so in unserem nächsten Umkreis. Meine Gedanken schweiften dann noch weiter über das, was ich gerade wieder aus Amerika gelesen hatte und auf andere Zusammenhänge. Und dann kam mir so die Frage, wie hält man das eigentlich aus? Oder Frau, so in unserer Welt. Bei dem, was so alles passiert, wo man sich fragt, das muss doch nicht sein. Wie halten wir das eigentlich aus? Wie hält Gott das eigentlich aus? Wir waren letztes Mal, am letzten Sonntag, in unserer Predigtreihe über das zweite Buch Mose beim goldenen Kalb, das sich das Volk Israel gemacht hat, das zum Ersatz für Gott wurde. Wie hält Gott das eigentlich aus? Die Frage ist noch offen geblieben. Obwohl ich eigentlich was anderes vorhatte, habe ich deshalb einfach das diesen Sonntag mir vorgenommen, schon weiterzumachen. Wir lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33, die Verse 7 bis Kapitel 34, Vers 11. Eigentlich ist das ganze 34. Kapitel drin, aber ich werde nicht alles lesen. Und wir machen das unter dem Titel für die Predigt, wenn Gott dir nahe kommt. Wenn Gott dir nahe kommt. Mal sehen, wie Gott das aushält. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste noch herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er ins Zelt hineinging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dies Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Hab ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, führ uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir. Da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Und der Herr sprach zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir trittst, auf den Gipfel des Berges. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen. Es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berge. Auch kein Schaf und kein Rind lass weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinerne Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm. Und er rief aus den Namen des Herrn. Das ist ja eigentlich, sind die vier Buchstaben, die den Namen Yahweh ergeben würden im Hebräischen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Und dann wiederholt er nochmal die Eckpunkte der Gebote, die er ihm vorher gegeben hatte. Wieder ein längerer Text, aber es lohnt sich. Wir gucken uns ein paar Dinge an. Wenn Gott dir nahe kommt. Erstens finden wir in diesem Text Entfremdung von Gott. Zweitens finden wir Sehnsucht nach Gott. Drittens Gemeinschaft mit Gott. Entfremdung von Gott. Das Zelt, von dem hier die Rede ist, das auch Stiftshütte genannt wird, war noch nicht das Zelt in der Wüste, für das Gott Mose Anweisungen gegeben hatte und das nachher, in dem der Gottesdienst gefeiert wurde. Es war vielleicht sogar das private Zelt des Mose. Er schlug es auf für den Kontakt mit Gott. Außerhalb des Lagers. Dieser Satz spricht Bände. Oder diese Nebenbemerkung. Außerhalb des Lagers, nicht im Volk, sondern fern von dort, wo das Volk wohnt. Zwei Sachen werden deutlich. Erstens, Mose stellt sich auf die Seite Gottes. Das Volk hat seinen Gott von sich gestoßen, indem es sich einen noch dazu so billigen, es gibt aber nur billigen, Ersatz gemacht hat. Letzten Sonntag habe ich ja das ein einziges Mal bin ich von meiner Gewohnheit abgewichen, in dieser Predigtreihe den Predigtitel mit Wenn zu bezeichnen. Damit das mal so steht, für Gott gibt es keinen Ersatz. Aber wir Menschen kommen auf solche Ideen. Das macht Mose jetzt deutlich. Er zeigt, dass er diesen Weg des Volkes nicht mitgeht. Er ist dann ja für das Volk zu Gott gegangen und hat sich mit allem, was er hat, hineingeworfen, damit Gott das Volk nicht vernichtet. Nach wie vor ist Mose für das Volk, aber er macht an dieser Stelle nicht gemeinsame Sache mit ihnen. Die Abkehr von Gott ist falsch und die ist tödlich. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann stehe ich auf Gottes Seite. So lässt sich an Mose auch schon einiges von Jesus erkennen. Noch viel mehr, als wir immer schon besprochen haben. Wir werden auch noch auf mehr kommen. Als zweites wird deutlich, unser Misstrauen gegen Gott, also dass wir Gott uns immer so gerne vom Leibe halten wollen, weil wir ihn nicht unseren Gott sein lassen wollen, das trennt uns von ihm. Zick. Da ist jetzt etwas zwischen. Israel ist Gottes Volk. Wie Mose später erwähnt, ist das Besondere an diesem Volk ja, dass Gott in seiner Mitte lebt. Und nun tut er das nicht mehr. Er begegnet dem Volk nur noch außerhalb des Lagers. Er geht auf Abstand. Was für ein Schmerz muss das für dieses Volk gewesen sein? Alle gucken zu, wie Mose aus dem Lager geht und mit Gott spricht. Aber keiner kann es mehr selber. Im Lager ging das auch nicht mehr. Aber wie groß muss dieser Schmerz für Gott gewesen sein, zu seinem geliebten Volk auf Abstand gehen zu müssen? Was ihn zu dem Volk bewegte, war ja nicht, dass dieses Volk von so toller Qualität war, dass man also sich quasi hingezogen fühlte, ja, dass man ja gar nicht mehr anders kann. Wir suchen ja immer solche Menschen und reden dann von Liebe. Wenn man gar nicht mehr anders kann, als diesen Menschen zu mögen. Es kommt nachher zum Ausdruck, wenn er sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott kann immer auch anders. Wenn er was macht, dann weil er das will und nicht weil er muss. Nein, und er hat sich diesem Volk nur zugewendet, weil er es liebt. Er hat es sich schon erschaffen, weil er es liebt. So fängt es ja bei Gott mit uns Menschen an. Nicht, da ist jemand, gefällt er mir oder nicht, sondern den, dich will ich haben. Deshalb gibt's dich jetzt. Und nun muss Gott auf Abstand gehen, wie furchtbar. Wie geht es Gott eigentlich mit seiner Menschheit, die er erschaffen hat? Am Volk Israel sollte ja eigentlich bloß deutlich werden, wie Gott zur ganzen Welt steht. Wie er die ganze Welt sieht. Und was er mit all seinen Menschen vorhat. Was er sich ersehnt. Und da muss er mit ansehen, wie wir Menschen ihn von uns stoßen. Und uns selbst, uns gegenseitig und unseren von Gott geschenkten Lebensraum zerstören. Nach und nach, aber sehr vehement und hartnäckig. Und er muss auf Abstand gehen. Diese Frage wird ja so oft gestellt. Warum diese Welt eigentlich neben all dem Schönen an vielen Stellen auch so furchtbar ist und das Leben. Weil Gott auf Abstand geht. Und wir Eltern sollten das in gewisser Weise, nur in gewisser Weise, aber nachvollziehen können. In der Erziehung muss man, obwohl man die Kinder liebt, auch manchmal auf Abstand gehen, um deutlich zu machen, so geht es nicht. Um zu zeigen, dass manche Verhaltensweisen das Leben eben zerstören und nicht fördern. Da kann man nicht mitmachen. Und wenn das Kindern nicht gezeigt wird, dann nehmen sie viel mehr Schaden, als durch das Abstand nehmen. Hier wird die ganze Entfremdung deutlich, die zwischen Gott und seinem Volk eingetreten ist. Und das muss so sein. Es geht jetzt nicht mehr anders. Wir müssen nicht immer so tun, als könnte Gott ja alles auch irgendwie machen, wie er will. Nein, es geht nicht. Wir Menschen machen ihm gehörige Striche durch die Rechnung. Und Gott sagt nicht, das ist mir doch egal, was du machst. Was wäre das eigentlich, wenn Gott sagen würde, ist mir doch egal. Nichts mehr von Leben. Nichts mehr von Liebe. Diesen Schmerz kann uns Menschen keiner ersparen, auch Gott nicht. Wenn er das täte, dann wäre der Schaden noch viel größer und nachhaltiger. Es wäre auf Dauer gar keine Gemeinschaft mit ihm möglich. Aber genau darum geht es Gott. Und deshalb, weil Mose seinen Puls am Herzschlag Gottes hat, geht es auch Mose darum, dass dieses Volk wieder in die Gemeinschaft mit Gott findet. Er lebte noch im Gespräch mit Gott. Das war die Chance für dieses Volk. Und das spürte auch das Volk. Und das wollte Gott. Das wusste Mose. Deshalb setzt er sich bei Gott für das Volk ein. Als zweites Sehnsucht nach Gott. Mose lebte das intensive Zwiegespräch mit Gott. Wie ein Freund mit seinem Freund spricht. Nun muss man, um das nachvollziehen zu können, vielleicht mal die Erfahrung von Freundschaft gemacht haben. Wer das noch nicht gemacht hat, der kann das noch. Unser ganzes menschliches Leben soll uns ja immer etwas zeigen davon, worum es am Ende wirklich geht. Nämlich um das Leben mit Gott. Wir Menschen sind dabei kein Beiwerk, das gehört voll dazu, aber wir sind dabei für vieles ein Bild, ein Vergleich. Und wer sagt, ich habe aber solchen Freund oder solche Freundin nicht, der kann sich einfach mal auf die Fahnen schreiben, ich möchte jetzt nicht mehr danach fragen, was Menschen mir Gutes tun können und was ich von anderen habe, sondern was andere von mir haben können. Der wird Freunde finden, behaupte ich jetzt einfach mal. Ohne dass ich eine Geld-Zurück-Garantie geben könnte. Mose lebte jetzt in diesem intensiven Zwiegespräch mit Gott und das Volk sah zu. Von außen. Vielleicht mancher mit Tränen in den Augen, weil er sich das auch gewünscht hätte. Vielleicht hörst du Berichte darüber, was Menschen im Gespräch mit Gott erleben und erfahren und hören und entdecken. Erlebst du das auch mit Tränen in den Augen, weil du das so nicht kennst? Auch diese Erfahrung kannst du noch machen. Das hat nichts mit dem Menschen zu tun, dass der von so besonderer Qualität sein müsste. Lernen wir ja gerade hier, lernen wir in der ganzen Bibel. Und da konnte dieses Volk ahnen, dass sie eigentlich auch in diese Verbindung mit Gott gehören. Gott hatte Mose gesagt, dass er nicht mehr mit dem Volk ziehen werde jetzt, kurz vorher gerade. Und Mose wollte sich damit nicht zufrieden geben. Das konnte er nicht akzeptieren. Er hatte längst die tiefsten Wünsche Gottes verstanden, dass er sich nach Gemeinschaft mit seinen Menschen sehnt. Und Mose wusste schon viel früher, schon in der 40-jährigen Wüstenpause, wusste er schon, dass das Volk ohne seinen Gott gar nicht leben kann. Wie kommt denn jetzt beides wieder zusammen? Noch dazu, wo doch immer wieder deutlich wurde, dass wir Menschen mit Gott gar nichts zu tun haben können. Das Volk hatte sich ja nicht zum ersten Mal so benommen. Und auch nicht zum letzten Mal. Wie konnte das zusammenkommen, wo doch der Mensch Gott immer wieder mit Füßen tritt und ihm ins Gesicht spuckt? So, wie wir Menschen mit ihm umgehen, als wäre er dazu da, unsere Wünsche zu erfüllen. Und erst dann sind wir zufrieden. Erst dann können wir fröhlich sein, wenn Gott uns unsere Wünsche erfüllt. Erst dann ist er ein guter Gott. So, als wäre er unser Diener, den wir beleidigt links liegen lassen, wenn er sich anders verhält, als wir das wollten. Wie soll das bloß wieder zusammenkommen, so wie wir Menschen miteinander umgehen? Und uns abwertend ansehen und behandeln. Als ob nicht jeder von uns das geliebte Ebenbild Gottes wäre. Schon lange vorher hatte Gott gesagt, dass jeder Mensch, der mit anderen Menschen nicht liebevoll umgeht, ein gravierendes Problem mit Gott selbst hat. Wie soll das bloß zusammenkommen, so wie wir Menschen mit der Welt umgehen, die Gott uns anvertraut hat, um darin und davon zu leben und nicht um sie rücksichtslos zu zerstören in unserer Gier. Und uns dann auch herauszureden, ach, wir haben davon ja nichts gewusst und eigentlich können wir ja auch nichts dafür. Das machen ja die bösen Unternehmen, die beuten die armen Menschen in Afrika aus und unsere Natur. Das machen doch nicht wir. Wir sind bloß gierig und wollen alles möglichst billig haben und nehmen jedes Schnäppchen mit, was wir kriegen können. Kaufen bei Amazon statt irgendwo im Einzelhandel. Ja, und dann wundern wir uns, wenn alles bankrott geht. Wir können auch nichts dafür. dich doch nicht, ich kleines Rädchen im Getriebe. Dabei wissen wir doch, wenn ein Zahnrad nicht mitmacht, was dann passiert, oder? Dann geht das Getriebe kaputt. Aber wir können nichts dafür. Die fiesen Unternehmen. Schon wenn man sich diese Dinge vor Augen führt, merkt man, was Mose wohl bewegt hat. Wie soll so ein Volk, wie soll so eine Menschheit eigentlich leben können, ohne dass Gott ihrer Gier Grenzen setzt? Wie soll das eigentlich gehen ohne Gott? Wie soll in uns Menschen, die wir im Kreisen um uns selber, um unsere eigene Person, so gerne schwindelig drehen? Wie soll in und die solchen Menschen eigentlich eine Liebe entstehen, die uns noch mehr bewegt als unsere Selbstsucht? Die Strafe hat noch keinen vor Selbstsucht bewahrt. Es müsste, wenn dann schon Liebe sein, die noch größer ist als die Selbstsucht, die uns anders machen könnte. Wie soll denn das bei uns bitte gehen? Und dann merken wir, wir brauchen keine Restaurierungs- oder Sanierungsarbeiten an unserem Herzen. Wir brauchen, wie es die Jahreslosung dieses Jahres angibt, ein neues Herz. Und das hat Mose gewusst. Nur Gott ist mit seiner Liebe in der Lage, uns größer zu werden, als unser unersättliches Mehr haben wollen und noch mehr Selbstbehauptung und noch mehr Selbstentfaltung und noch mehr Selbstbeweihräucherung, noch mehr Selbstbereicherung und in allem noch mehr Selbstverstümmelung. Und das lernt man schon, da gebe ich Marlies recht, auch dass nicht alles schlecht ist, aber das lernt man schon in der Schule. Die Selbstbeweihräucherung. Das stimmt. Mose lebte in dem vertrauten, liebevollen Umgang mit Gott. Deshalb stand ihm das jetzt alles vor Augen. Und wer gerne mal die Welt ein bisschen so sehen möchte wie Gott, der sollte sich mal an jedem Tag mehr Zeit fürs Gebet nehmen als fürs Fernsehen. Oder für die Zeitung. Oder so. Es gibt keinen anderen Weg. Es tut mir leid. Es tut mir gar nicht leid. Es ist ja was Schönes. Aber alles in dieser Welt kämpft dagegen. Alles in uns kämpft dagegen. Mal eine Zeit mit Gott zu haben an jedem Tag. Mal davon zu leben, dass ich erst Gott begegne und dann erst den Menschen und all den Dingen, die auf mich einstimmen und die auf mich warten und die ich noch zu tun habe und die ich lassen müsste und die ich gar nicht will. Ja, und dann stöhnen wir darüber, ach, mit Gott zu leben ist so unmöglich. Nein, ihr Lieben, das haben Menschen erlebt. Man muss nur mal Gott wichtiger nehmen als den ganzen anderen Kram. Und mal davon ausgehen, dass er mir dann in meinen täglichen Aufgaben nichts fehlen lassen wird. Und da ist der Prediger in keiner besseren Lage als irgendjemand anderes, das kann ich nur sagen. Dem fällt es auch nicht leichter. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Je wichtiger mir das Beten wird, desto schwerer fällt es mir. Das ist verrückt. Und Mose hat in dieser tiefen Gemeinschaft mit Gott gelebt. Und er hat sich mit allem, was er ist und hat, dafür eingesetzt, dass Gott es sich nochmal überlegt mit diesem Volk. Und diese menschliche Formulierung, dass Gott sich das nochmal überlegt, die zeigt das Ganze auf, was auch deutlich werden soll in diesem Bibeltext, wo Gott so menschlich geschildert wird, eben nicht unbeweglich und gleichgültig, oh, ist mir doch egal, was die da machen. Das kratzt mich doch hier oben gar nicht. Ne. Bis der ganze Dreck da oben ankommt. Ne? Und ich bin sowieso ja nicht da oben. Ich bin da, wo ihr nicht hinkommen könnt. Das heißt, mich kratzt eure ganze Umweltverschmutzung und die ganze Hass. Und das kratzt mich alles gar nicht. Wisst ihr, damit könnt ihr mir mal gestohlen bleiben. Ich mach mal die Rollladen zu und dann ist gut. Eben nicht, ihr Lieben. Sondern Gott lässt sich bewegen und das bewegt ihn, was in unserem Herzen vorgeht. Und ich behaupte, uns würden die Tränen in den Augen stehen, wenn wir einmal in Gottes Herz einen Blick werfen könnten. Und danach vielleicht die Freudentränen. Gottes Herz brennt für uns Menschen. Und dass er Abstand von uns nimmt, soll erst das Bewusstsein und diese Sehnsucht hervorrufen. Deshalb schreit doch in unserer Welt so vieles nach Gott eigentlich, auch wenn wir dann woanders suchen. Ja, die goldenen Kälber sind ja so naheliegend, die finden sich viel schneller als Gott. Deswegen schreit unser Herz danach, schreit diese ganze Welt nach Gott. und ahnt, dass wir eigentlich doch am Herzen Gottes und in seiner Hand letztlich am besten aufgehoben sind. Und Mose will jetzt, dass Gott doch mit diesem Volk zieht. Es soll nicht ohne ihn sein. Das allein ist ja das Besondere an diesem Volk, dass Gott unter ihm wohnt. Ansonsten können wir gleich einpacken, sagt er, brauchst du uns gar nicht erst losschicken. Ja, ich gehe nicht, wenn du nicht mitgehst, Pustekuchen. Da wirft er sich selbst in die Waagschale. Du sagst, ich soll das Volk führen und du willst nicht dabei sein? Was soll das denn? Was ist denn das für ein Stuss? Wo du doch gesagt hast, du kennst mich mit Namen, ja? Du kennst mich persönlich. Wir leben in Gemeinschaft. Du sprichst mich an und ich dich. Du hast mich in dein Herz geschlossen. Und ich habe Gnade vor deinen Augen gefunden. Ja, du gehst mit mir nicht um, wie ich es verdient habe, sondern wie du mich ansiehst. Da will ich doch nicht ohne dich gehen. Was soll ich denn da, wo ich hingehen könnte? Und übrigens, du scheinst es ganz vergessen zu haben, aber das ist dein Volk. Gott hatte ja Mose gesagt, dein Volk, das du da geführt hast, ist jetzt so komisch geworden. Sag Mose, es ist gar nicht mein Volk, es ist deins. Ja, klopf, klopf, klopf. Mose ist von Gott gepackt. Gott hat ihn, am Anfang hat Gott ihn überredet. Bis Mose sagen musste, weißt du was, schick doch, wen du willst. Und dann hat Gott einmal ein bisschen gegrummelt. Und dann ist Mose doch losgegangen. Ja, wir haben das alles verfolgt. Aber inzwischen ist Gott Mose ans Herz gewachsen. Durch diesen vertrauten Umgang mit Gott ist das Herz des Mose anders geworden. So viel zum Thema, ich schenke euch ein neues Herz. Da geschieht's, ihr Lieben. Da hat Mose in den Pulsschlag Gottes hineingefunden. Das ist die tiefste Bedeutung von Gebet. Wenn wir immer so sagen, beten bringt nichts oder beten bringt was, dann geht's gar nicht darum, dass wir so lange oder so gut oder so richtig oder wie auch immer beten, bis Gott endlich mal unseren Willen tut, bis er endlich begriffen hat, dass ich es doch am besten weiß. Er soll doch bitte mal diesmal keine Schwierigkeiten machen, deswegen bete ich jetzt mal. Nein, beim Beten geht's immer schon darum, dass wir in den Pulsschlag Gottes hineinfinden, ihr Lieben. Deswegen muss gar kein vorzeigbares Ergebnis da sein. Jesus hatte nie die Frage, ob Gott sein Gebet erhört. Der brauchte auch dafür keine Beweise oder so. Es geht darum, dass wir in Gemeinschaft mit Gott treten und unser Herz von ihm verändert wird. Dass unser Herzschlag in seinen hineinfindet. Und was er dann macht, wenn wir beten, das ist dann seine Sache. Er macht es ja sowieso am besten. Und wer im vertrauten Umgang mit Gott Einblick in die Liebe Gottes bekommt, dem wachsen auch die Menschen ans Herz. Der wird bereit, sich wie Mose, wie ein Priester vor Gott für die Menschen einzusetzen und vor den Menschen für Gott. Und wenn jetzt in dir eine Sehnsucht entsteht oder wächst, das zu erleben, dann stimmt jetzt etwas haargenau. Das stimmt total. Denn weil sich unser Herz immer wieder von Gott entfernt, und zwar ganz von alleine, ist Sehnsucht in unserer Welt etwas ganz Wichtiges. Es gibt eben diese vollkommene Gemeinschaft. Die unmittelbare, wo wir uns sehen, gibt es eben in dieser Welt noch nicht. Deshalb hat vieles mit Sehnsucht zu tun. Und es fängt mit einer Sehnsucht an, die wir bekommen. Und dann macht Gott Mose diese Zugeständnisse und Mose geht aufs Ganze. Ich will deine Herrlichkeit sehen, sagt er. Das wird allerdings erst im Himmel so sein, dass wir Gott sehen, aber Gott gewährt der Sehnsucht von Mose Einblick. So wie wir Menschen Einblick in Gottes Wesen und Handeln bekommen können, nämlich erst im Nachhinein. Nicht direkt, sondern vermittelt. Er darf Gott hinterher sehen, aber sein Gesicht kann er nicht sehen, sagt Gott. Und das haben die Menschen vor 2000 Jahren, als Jesus über die Erde ging, auch so schwer begriffen. Da hat Gott sein Gesicht gezeigt, aber eben unter menschlichen Bedingungen. Quasi wie im Nachhinein. Und wir denken dem bis heute nach und können darin Gott entdecken, können seine Herrlichkeit entdecken in Jesus, soweit es uns Menschen möglich ist. Seine Liebe, ohne die er es, die es ohne uns im Himmel nicht aushält, so muss man sagen. Und in der die Probleme, die wir Menschen uns mit der Abkehr von ihm selbst gemacht haben, in der er sich dieser Probleme annimmt und Menschen heilt, zum Beispiel. Und indem er unsere Schuld, die ganze Entfremdung von Gott und Mensch auf seine Schultern lädt und daran stirbt, da sehen wir Gottes Herrlichkeit, soweit es uns Menschen in dieser Welt möglich ist. Und dann hat Gott Jesus von den Toten auferweckt und bewirkt, dass er der Sieger ist über Sünde, Tod und Teufel. Im 1. Korintherbrief Kapitel 10 wird beschrieben, dass Jesus der Fels ist, der dem Volk Israel nachfolgte, weil er ja erst später kam in die Welt und von dem sie gelebt haben. Jesus ist der Ort, also wo wir bei Gott stehen können, wenn er sich uns zeigt, weil wir dann nicht vernichtet werden, weil seine Heiligkeit uns dann nicht verbrennt. Und in Jesus erfüllt sich unsere Sehnsucht nach Gott. Davon hat Mose etwas erlebt und erfahren, dass Gott sein Volk nicht aufgibt. Darum geht es als drittes noch, Gemeinschaft mit Gott. Und nun darf Mose und nun soll Mose wieder zwei Tafeln machen. Die ersten hatte Gott selbst gemacht, die hatte Mose zerstört. Eigentlich, genau genommen, war es das Volk, weil Moses ja aus Wut vor dieser Abkehr von Gott die Tafeln zerstört hatte. Das Volk hatte den Bund ungültig gemacht. Und jetzt nimmt Gott es nochmal auf mit dem Volk und nimmt es nochmal an. Er erneuert den Bund. Er wiederholt dazu die wichtigsten Eckpunkte, weil es nach wie vor nicht erledigt ist, dass Gott uns am besten sagen kann, wie das Leben funktioniert. Da hineinzufinden ist immer noch unsere Aufgabe. Aber Mose hat erreicht, was er wollte. Mose hat erreicht, was Gott wollte. Nämlich, dass er doch wieder unter seinem Volk wohnt. Dass er sich nicht zufrieden gibt, damit auf Abstand zu leben, sondern dass er wieder nahe kommt. Und dann zeigt der Mose sein Wesen, das in seinem Namen schon ausgedrückt ist. Jahweh, ich bin, der ich bin. Oder auch, ich bin für dich da. Und jetzt wird hier diese Liebe, diese Treue, dieses immer wieder schenken wollen, obwohl er es nicht verdient hat, die Gnade wird jetzt hier deutlich, wird ausgedrückt. Aber es wird eben auch deutlich, dass wer diese Liebe Gottes, diesen liebenden Gott von sich stößt, dann auch nichts von ihm zu erwarten hat. Wir Menschen haben in unserem Leben eine Entscheidung zu treffen. Und wer Gott partout nicht will, den zwingt Gott auch nicht zur Gemeinschaft mit sich. Das wird auch hier wieder einmal deutlich, auch wenn manche Menschen es am liebsten raus hätten aus der Bibel. Wir können hier uns von Mose gewinnen lassen, dazu uns wieder für Gott zu öffnen, wo wir vielleicht längst verschlossen sind. Dazu uns auch für Menschen zu öffnen und auch vor Gott für sie einzutreten. Wir können uns hineinnehmen lassen in den Herzschlag Gottes im Gebet. Es mag sein, dass die Menschen Gott mit Füßen treten. Ja, aber so wie Mose brauchen wir sie nicht aufgeben, denn Gott gibt sie auch nicht auf. Das soll uns Mut machen, zu beten. Lässt du dich von Gott dazu gewinnen? Gott beseitigt den Abstand zwischen dir und ihm. In Christus wendet er sich dir mit seiner Vergebung und seinem Wohlwollen zu. Nun kannst du in seiner Liebe und Treue leben. Gottes Nähe ist dein Glück. Amen.